SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. In der Schweiz endet ein Stück Schweizer Unternehmensgeschichte. Möbel Pfister wird nach Österreich verkauft. Wenn ein Kanton den Verkehr automatisch überwacht und Führerausweise entzieht, dann darf er das nicht einfach so, entscheidet das Bundesgericht. Der Kanton St. Gallen will 5 Regionalspitäler schließen, um Geld zu sparen. Wir fragen, ist es eigentlich gut, Spitäler zu schließen? Um 13 Uhr Syrien, der Kampf um die militärische Hoheit im Norden und das Leid der Menschen, die fliehen müssen. Mit dem Präsidenten des IKRK, Peter Maurer, um 1 bei uns. Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Guten Tag. Johann Jakob Pfister hätte wohl keine Freude an diesem heutigen Tag. 137 Jahre nachdem er in Kleinbasel einen Möbel- und Bettwarenladen gegründet hatte, wird sein Unternehmen ins Ausland verkauft. Ein Gigant hat sich das Schweizer Traditionsunternehmen Möbel Pfister gekrallt. Ein Gigant, der seine Größe auch gleich im Namen trägt. XXL Lutz. Das Unternehmen beschäftigt über 22'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und macht einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro. Stefanie Pauli, Möbel Pfister hat am Mittag die Medien über den Verkauf an die Österreicher informiert. Was ist denn los? Kann Möbel Pfister keine Möbel mehr verkaufen?
Nein, so ist es nicht. Das sagt zumindest heute der Verwaltungsrat der Pfister-Gruppe. Man schreibe immer noch schwarze Zahlen. Das ist allerdings schwer zu prüfen. Seit einigen Jahren veröffentlicht die Gruppe keine Geschäftszahlen mehr. Die letzten Zahlen, die wir kennen, die sind von 2014. Damals machte die Gruppe einen Umsatz von 603 Millionen Franken. Klar ist aber, der Möbelmarkt ist stark unter Druck. Der Markt, der stagniert. Die Digitalisierung fordert hohe Investitionen. Allen voran ist der Markt aber europäisch und teilweise sogar global geworden. Als nationales Unternehmen könne man den Preisdruck im Alleingang nicht mehr standhalten, heißt es deshalb heute Morgen.
XXX Lutz, jetzt habe ich es richtig gesagt, ist vor gut einem Jahr in der Schweiz aufgetaucht und hat in Rotriss ein 15'000 Quadratmeter großes Möbelhaus aufgestellt. Das heißt eigentlich auch, das Unternehmen, das jetzt Pfister kauft, ist auch an dessen Niedergang beteiligt.
Man kann auf jeden Fall sagen, XXX Lutz macht mächtig Druck auf den Markt. Die österreichische Gruppe will europaweit die Nummer 1 auf dem Markt werden und damit IKEA angreifen. Lutz ist seit einem Jahr in der Schweiz, wie Sie gerade gesagt haben, und das hat den Druck auf die Nummer 2, eben die Pfister-Gruppe, sicherlich noch einmal erhöht. Wir sprechen immerhin von einem Unternehmen, das fast 5 Milliarden Franken Umsatz macht. Ähnlich ist übrigens das Bild in Deutschland. Auch da ist XXL Lutz auf Expansionskurs. Man kann sicherlich sagen, der Konzentrationsprozess, den wir seit einigen Jahren auf dem Möbelmarkt beobachten können, der wird durch XXXX Lutz maßgeblich vorangetrieben.
Bei Pfister heißt es heute, es würde sich nichts ändern durch die Übernahme. Sieht man das bei XXXX Lutz auch so?
Nun nehmen wir das Beispiel Rotriss. Dort stehen Hubacher Möbel, eine Tochter von Möbel Pfister, und die neue und erste Schweizer Filiale von Lutz nebeneinander. Da stellt sich natürlich schon die Frage, inwiefern Synergien genutzt werden und Stellen abgebaut werden, vor allem eben langfristig. Und das wollten wir Journalisten heute Morgen wiederholt von Verwaltungsratspräsident Rudolf Obrecht wissen. Die Antwort, die war immer die gleiche. Nein, es komme nicht zu einem Stellenabbau. Man wolle sogar Arbeitsplätze schaffen. Das bestätigt auch XXX Lutz. Aber klar, ob das tatsächlich so sein wird, das bleibt heute Morgen offen.
Stefanie Pauli, auch für mich als Moderator interessant und irgendwie auch noch wichtig. Pfister bleibt Pfister, damit wir das vom Namen her geklärt haben.
Genau, Möbel Pfister bleibt Möbel Pfister und auch bei den Tochtermarken, also Hubacher, Egger und Swoboda, soll der Name eben gleich bleiben.
Vielen Dank für diese Informationen, Stefanie Pauli live aus Zürich. Nun direkt ins Nachrichtenstudio zu Dominik Brandt, der hat die Meldung des Tages.
Die britische Polizei hat in einem Lastwagencontainer die Leichen von 39 Menschen entdeckt. Die Toten seien in der Gemeinde Grace östlich von London gefunden worden, schreibt die Polizei. Der Fahrer des Lastwagens, ein 25-jähriger Nordire, sei festgenommen worden. Die Ermittler vermuten, dass der Lastwagen von Bulgarien nach Großbritannien gefahren war. Zur Identität der Leichen ist noch nichts bekannt. Ab kommendem Jahr dürfen in der Schweiz keine lebenden Küken mehr geschreddert werden. Das hat der Bundesrat bekannt gegeben. Die Tierschutzverordnung werde entsprechend angepasst, heißt es in einer Mitteilung. Vor gut einem Monat hatte das eidgenössische Parlament einen entsprechenden Vorstoß angenommen. Aktuell ist es in der Schweiz erlaubt, überzählige Küken zu schreddern. Betroffen sind meist männliche Küken, weil diese später keine Eier legen. Weiterhin erlaubt bleibt aber die Tötung der Küken mit CO2. Der Bund soll auch in Zukunft Maßnahmen gegen den Verkehrslärm ergreifen können. Das sagt die Verkehrskommission des Nationalrates. Da der Schutz vor Verkehrslärm eine wichtige und dauerhafte Aufgabe des Bundes sei, brauche es auch eine dauerhafte Lösung. Aktuell kümmert sich der Bund nur in einem zeitlich befristeten Programm um die Reduktion des Straßenlärms. Dieses laut Bundesrat sehr erfolgreiche Programm soll nun in eine definitive Lösung überführt werden. Im Kanton Basel-Stadt sollen die öffentlichen Angestellten eine Elternzeit von insgesamt 24 Wochen erhalten, zusätzlich zum Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen. Mit 50 zu 47 Stimmen hat das Kantonsparlament eine entsprechende Motion aus den Reihen der SP überwiesen. Der Vorstoß sieht vor, dass die 24 Wochen Elternzeit zwischen der Geburt und der Einschulung des Kindes bezogen werden können. 8 Wochen stehen dabei fix dem Vater zu. Die baselstädtische Kantonsregierung hat nun 2 Jahre Zeit, Stellung zum Vorstoß zu nehmen. In Hongkong ist ein mutmaßlicher Mörder aus dem Gefängnis entlassen worden, dessen Fall am Anfang der aktuellen Proteste in Hongkong steht. Der Student wird in Taiwan wegen des Mordes an seiner schwangeren Freundin gesucht, saß in Hongkong jedoch wegen eines anderen Deliktes fest. Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam hatte den Vorfall zum Anlass genommen, ein Gesetz einzubringen, das Auslieferungen nicht nur nach Taiwan, sondern auch nach China und in andere Länder ermöglichen würde. Dies löste die heftigen Proteste in Hongkong aus, die immer noch andauern. Mittlerweile wurde das umstrittene Gesetz zurückgezogen. Im Rahmen ihres Klimaschutzprogramms hat die deutsche Regierung erstmals eine CO2-Steuer auf Treibstoffe, Heizöl und Gas beschlossen. Die neue Steuer dürfte den Treibstoff in Deutschland ab 2021 zuerst um umgerechnet 3 Rappen pro Liter verteuern, später dann um bis zu 25 Rappen. Weiter hat die deutsche Regierung grünes Licht gegeben für ein Programm zum Ersatz alter Ölheizungen. Die Westschweizer Winzer rechnen mit einem qualitativ guten Weinjahrgang 2019. Allerdings ist die Ernte tiefer ausgefallen als im Vorjahr. Weder im Wallis noch im Kanton Waadt seien die Erntequoten des letzten Jahres erreicht worden, schreibt die Nachrichtenagentur Kisten SDA. Die Verantwortlichen erklären außerdem, dass das Weingeschäft durch Konkurrenz wie Bier und Cocktails in den letzten Jahren zunehmend unter Druck geraten sei. Die Verkaufszahlen seien rückläufig, wodurch die Weinhersteller auf ihrer Ware sitzen blieben. Das Wetter. Heute ist es oft sonnig, stellenweise bleibt der Nebel jedoch zäh und im Laufe des Nachmittags ziehen aus Westen und Süden allmählich Wolkenfelder auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 21 Grad. In den Alpentälern gibt es mit Föhn um 24 Grad. Morgen ist es im Norden teils sonnig, teils bewölkt und insbesondere in den Alpen fällt etwas Regen. Im Süden ist es wechselnd bis stark bewölkt und es wird zeitweise nass. Die Höchstwerte bewegen sich beidseits der Alpen um 18 Grad.
Ja, es klingt ein bisschen nach Big Brother und eigentlich ist es das auch. Die Polizei filmt den Straßenverkehr mit Kameras, übermittelt die erfassten Autonummern an einen Computer, der sofort erkennt, ob das Fahrzeug einem mutmaßlichen Straftäter oder einer sonst wie gesuchten Person gehört und dann schlägt die Polizei zu. Solche Nummernscanner setzen verschiedene Kantone ein. Nun aber wirft ein Urteil des Bundesgerichts zu einem Fall aus dem Thurgau Fragen auf. Im Thurgau fehlt nämlich eine ausreichende gesetzliche Grundlage für diese Nummernscanner. Das hat Folgen, wie der Beitrag von Andreas Stüdli zeigt.
Die Nummernscanner der Thurgauer Polizei. Sie überwachen auf Kantonsstrassen und auch auf Autobahnen. Die gescannten Nummernschilder werden innerhalb von Sekundenbruchteilen mit der Fahndungsdatenbank des Bundes abgeglichen. Wenn es einen Treffer gibt, nimmt die Kamera sofort Bilder des Fahrzeuges auf. Damit ist vorerst Schluss im Kanton, sagt Andi Thäler, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei.
Ja, die Kantonspolizei Thurgau hat nach Bekanntwerden dieses Urteils sofort reagiert und hat diese Geräte, diese Anlagen vorläufig eingestellt.
Das heißt, bis im Thurgau eine gesetzliche Grundlage vorliegt, müssen die Kameras ruhen und mehr Verkehrsstreifen patrouillieren. Auslöser für das Urteil war ein Autolenker, der Ende 2016 gleich dreimal von einer dieser Kameras erfasst wurde. Und das, obwohl ihm der Führerausweis auf unbestimmte Zeit entzogen worden war. Vom Thurgauer Obergericht wurde der Mann schuldig gesprochen, wegen verschiedener Delikte, darunter wegen mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung. Er wurde zu einer Buße und einer Geldstrafe verurteilt. Dagegen wehrte sich der Autolenker erfolgreich vor Bundesgericht. Das von der Kamera aufgenommene Beweismittel sei nicht verwertbar, da die gesetzliche Grundlage fehle. Das Bundesgericht schlägt aber die Tür nicht gänzlich zu für die automatische Fahrzeugüberwachung. Das Urteil lässt durchblicken, dass diese Fahndungsmethode mit einer ausreichenden Grundlage, klaren Regeln zur Verwendung der Daten, aber auch zur Löschung der Treffer wohl rechtens wäre. Das gilt insbesondere für die Aufklärung schwerer Straftaten. Zu diesen Nummernscannern gab es schon vor diesem Bundesgerichtsurteil Diskussionen in mehreren Kantonen, etwa in Basel-Land. Dort kaufte die Polizei ein solches Fahndungssystem, durfte es aber nach Bedenken des kantonalen Datenschützers erst Jahre nach dem Kauf anwenden. Inzwischen werden Nummernscanner von Polizeien in mindestens 10 Kantonen und auch von der Grenzwache angewandt. Das heutige Bundesgerichtsurteil bedeutet für diese Verkehrsüberwachung: Die Fahrzeugfahndung steht auf dem Prüfstand. Kantonspolizeien und Grenzwache müssen prüfen, ob ihre gesetzlichen Grundlagen ausreichen.
12.42 Uhr, Sie hören Rendezvous am Mittwochmittag. Hier gleich Pardini weg, Wüthrich weg, Hadorn weg, die Gewerkschaften und ihre abgewählten Schlachtrösser und die Suche nach Ursachen. Und weiter bei uns. Der Kanton St. Gallen will über die Hälfte seiner Spitäler schließen. Ein politisches Himmelfahrtskommando, ja, sagt der Gesundheitsökonom. Und sagt auch:
Auf der anderen Seite ist es falsch, Strukturen beizubehalten, die nicht lebensfähig sind.
Und ein alter Bus ist ein Bistro, ist ein Treffpunkt, ist Leben in Orten, die langsam aber sicher aussterben. Die Reportage mit viel Poesie aus Frankreich, 5:01 bei uns. Der Wahltag war für die Sozialpartner bitter. Sowohl Gewerbeverband als auch Gewerkschaften gehören zu den Wahlverlierern. Besonders hart trifft es die Gewerkschaften. Gleich 3 altgediente Vertreter wurden abgewählt. Bei den Abgewählten werden nun auch selbstkritische Töne laut. Nicht aber bei der Europafrage. Claudine Zwack aus dem Bundeshaus.
Die Gewerkschaften haben nicht alles richtig gemacht in diesem Wahlkampf. Das sagt der Solothurner SP-Nationalrat Philipp Hadorn, seit 8 Jahren im Nationalrat, seit über 20 Jahren gewerkschaftlich aktiv. Am Sonntag wurde er abgewählt. Heute sagt er:
Gerade als Gewerkschaftsbewegung müssen wir sehr wohl auch selbstkritisch überlegen, inwiefern wir mit diesen neuen Themen, sei das Klimawandel, sei das auch die ganzen Frauenthemen, wie wir uns genügend positioniert haben. Inhaltlich haben wir uns seit Jahrzehnten positioniert in diesen Fragen. Hingegen kampagnentechnisch haben wir das falsch gemacht, müssen wir überlegen, weshalb wir die jungen Leute offenbar weniger angesprochen haben.
Die Gewerkschaften müssen sich nichts vorwerfen, heißt es hingegen von ganz oben. Der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB, Pierre-Yves Meyer, sagt:
Wir haben keine Niederlage erlebt. Wir haben vielleicht eher mehr Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gewählt als vorher.
Meyer selber wurde für die Waadtländer SP neu in den Nationalrat gewählt und mit ihm andere Gewerkschafterinnen. Nichts kommen lässt Philipp Hadorn, der Zentralsekretär der Gewerkschaft des Verkehrspersonals, auf die Europapolitik der Gewerkschaften. Mit den Berner SP-Nationalräten Corrado Pardini und Adrian Wüthrich wurden 2 gewichtige gewerkschaftliche Stimmen nicht wiedergewählt, die sich an vorderster Front gegen das vorliegende Rahmenabkommen mit der EU positionierten. Haben Sie dafür jetzt die Quittung von eurofreundlichen linken Wählerinnen und Wählern bekommen? Nein, sagt Hadorn.
Ich habe persönlich den Eindruck, das Rahmenabkommen war nicht ein prägendes Thema in diesem Wahlkampf und entsprechend auch nicht sehr relevant für den Stimmenausgang.
Noch deutlicher wird SGB-Präsident Meyer.
Ich würde das nie sagen, das ist absolut falsch.
Er selber habe im Westschweizer Fernsehen die Gewerkschaftsposition zum Rahmenabkommen zweimal lautstark vertreten. Das Resultat?
Ich wurde ziemlich gut gewählt, also ich hatte das beste Resultat des Kantons gemacht.
Etwas anders sieht man das auf der Gegenseite, beim Arbeitgeberverband, der sich für das vorliegende Rahmenabkommen einsetzt, wenn auch mit kleinen Präzisierungen. Bei den Arbeitgebern sagt Freddy Kreuter, nach diesem Wahlergebnis sei es Zeit für europapolitisches Tauwetter bei den Gewerkschaften.
Wir hoffen einfach auf eine Deblockade. Es war in den vergangenen Wochen und Monaten relativ schwierig natürlich, weil sich die Gewerkschaften auf diese berühmten roten Linien zurückgezogen haben. Und wir sind jetzt zuversichtlich, dass sich da nach den Wahlen mit neuem Personal in einer neuen Konstellation etwas Bewegung ergeben wird.
Die Arbeitgeber seien da schon wieder im Kampfmodus, kontert SP-Nationalrat Adrian Wüthrich, ebenfalls Gewerkschafter, ebenfalls abgewählt. Er bekräftigt:
Die Wahlen sind jetzt nicht der Grund, warum wir unsere Haltung ändern werden.
Einen Grund aber gäbe es sicher für die Abwahl der prominenten Gewerkschafter. Da sind sich die Gewerkschafter einig. Wenn, dann sei es eine Abwahl von Männern gewesen, so SGB-Präsident Meyer. Im Kanton Bern kandidierten Corrado Pardini und Adrian Wüthrich wie eh und je auf einer separaten SP-Männerliste, die Frauen auf einer Frauenliste. Das habe eine Rolle gespielt, so Meyer. Und der abgewählte Philipp Hadorn stellt fest:
Gleichstellung hat einen Preis, auch da aufzuholen, und da müssen einige bezahlen. Ich bin vielleicht auch einer davon.
Die Welt drehe sich weiter.
Wie senkt man die Kosten im Gesundheitswesen? Im Kanton St. Gallen will die Regierung 5 Regionalspitäler zu Notfallzentren degradieren, um die Kosten in den Griff zu bekommen. In Zukunft gäbe es nur noch an 4 Standorten im Kanton Spitäler. Diesen Plan hat die Regierung heute Vormittag vorgestellt. Details von Ostschweiz-Korrespondent Michael Breu.
Es ist ein Paukenschlag mit Ankündigung. Die St. Galler Regierung will 5 ihrer 9 Spitäler zu Notfallzentren umbauen. Das ist ein Abbau auf Raten. So lässt die Regierung durchblicken, dass die neue Strategie für die nächsten 10 bis 15 Jahre gilt und es noch weitere Sparmaßnahmen brauche. Schon in den frühen 1990er Jahren wollte die St. Galler Regierung Spitäler schließen. Weil es in den Regionen zu großen Protestaktionen kam, krebste die Regierung zurück. Seither sind 30 Jahre vergangen. Und die Situation hat sich zugespitzt. Unter anderem auch, weil der Bundesrat zweimal die Behandlungstarife angepasst hat und der ambulanten Behandlung den Vorrang gibt. Das hat zu massiven Einbußen geführt. Die Betreiber der St. Galler Spitäler gehen davon aus, dass schon in wenigen Jahren ein Defizit von 70 Millionen Franken droht. Pro Jahr. Mit der Umwandlung der 5 Spitäler Altstetten, Rorschach, Flawil, Wattwil und Wallenstadt in Notfallzentren will die St. Galler Regierung das strukturelle Defizit um 40 Millionen Franken reduzieren. Das heisst, trotz der Massnahme müssen die Spitäler weiterhin massiv sparen. Offen ist zudem, wie teuer die 5 Notfallzentren mit den rund 20 stationären Betten werden. Erfahrungen dazu gibt es nicht. Die neue Spitalstrategie der St. Galler Regierung muss im Frühjahr 2020 vom Kantonsparlament beraten werden. Bereits jetzt zeichnet sich Widerstand ab. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird deshalb das Volk über die Zukunft der Spitäler und damit über die Standorte entscheiden.
Also, die St. Galler Regierung will 5 Regionalspitäler schließen, 5 von 9, um Geld zu sparen. Ich fragte vor der Sendung den Gesundheitsökonomen Heinz Locher, ist es gut, Spitäler zu schließen?
Ich glaube, das St. Galler Beispiel zeigt, dass es unmöglich ist, gleichzeitig Dezentralisierung, Qualität, Personalrekrutierung und Finanzen unter ein Dach zu bringen. Die bisherige Politik ist klar gescheitert. Es ist richtig, dass man jetzt diese Schritte unternommen hat.
Auch wenn Arbeitsplätze gefährdet sind?
Spitäler sind da für Patientinnen und Patienten. Und es ist immer möglich, dass Arbeitsplätze gefährdet sind. Ich glaube, wenn man genügend Zeit einräumt und als Prinzip hat keine Entlassungen, ist das sozial verträglich machbar.
Auch wenn es ein politisches Himmelfahrtskommando ist, ein Spital zu schließen.
Der frühere Gesundheitsdirektor hat etwa 1999 ein Modell vorgeschlagen, Herr Grüninger, das genau diese vier Spitäler noch hatte. Und er ist nicht mehr wiedergewählt worden. Also das ist ein Himmelfahrtskommando. Auf der anderen Seite ist es falsch, Strukturen beizubehalten, die nicht lebensfähig sind.
Stimmt denn die Annahme, dass ein Spital, das eben schlecht ausgelastet ist, zu viele unnötige Untersuchungen macht und darum letztlich auch zu teuer ist?
Ich würde das nicht allen Spitälern unterstellen. Die Verlockung ist sicher gross. Ich glaube einfach, die Medizin hat sich so entwickelt, dass alle verhältnismäßig einfachen Fälle ambulant behandelt werden können. Das heißt, die Fälle, die stationär bleiben müssen, sind schwerer und dort spielt dann die Menge, die Erfahrung eine Rolle und das verträgt sich nicht mit einer extremen Dezentralisierung.
Das heißt, Spitalschließungen, die sind letztlich auch im Sinne der Patienten und Patientinnen, sagen Sie?
Ich bin überzeugt davon. Leider meint die Bevölkerung immer noch, Nähe sei gleich Qualität, man muss sie unterscheiden. Ich glaube, es ist richtig, dass die Notfallversorgung, Rettungsdienst sehr dezentral ist, dass Sprechstundentätigkeit dezentral ist, aber wo Eingriffe auch mittlerer Art nötig sind, muss eine Konzentration erfolgen im Interesse der Patienten, weil die Qualität, die Patientensicherheit höher ist.
Die Politik sucht das Wundermittel gegen steigende Gesundheitskosten. Sind Spitalschließungen ein Wundermittel dagegen?
Nein, wobei ich würde das Kostenargument gar nicht an erster Stelle stellen, sondern das Qualitätsargument und, was immer vergessen wird, das Personalrekrutierungsargument. Es wird immer schwieriger, spezialisiertes Personal in die Peripherie zu bringen, weil sie dann eben zu wenig Auslastung haben, zu wenig Erfahrung haben. Also ich glaube, in den kommenden Jahren wird die Frage, haben wir ein Betriebsmodell, das attraktiv ist für Personal, wichtiger werden als die Frage nach dem Geld.
Müsste man nicht auch die Rolle der Kantone etwas klären? Die haben ja ganz verschiedene Hüte auf im Bereich der Spitäler. Sie sind Eigentümer, eben Betreiber, sie schließen sie dann aber auch, sie machen Gewinne, probieren Gewinne zu machen, subventionieren sie dann aber auch. Das ist ein bisschen ein Wirrwarr. Müsste man das nicht auch entflechten?
Also es wäre ein langes Postulat von verschiedener Seite. Bis jetzt ist es nicht möglich geworden und leider geht der politische Trend genau in der anderen Richtung, dass die Kantone wieder mehr Einfluss haben. Und damit ist auch ein Versprechen, das mit der neuen Spitalfinanzierung kam, nämlich der Binnenmarkt Schweiz, die freie Spitalwahl, nicht mehr einhaltbar. Wir haben leider eine Rekantonalisierung. Und man muss sich schon die Frage stellen, ob diese Versorgungsverantwortung nicht auf der Ebene Bund angesiedelt werden müsste, weil die Kantone nicht gleichzeitig planen, Leistungsaufträge teilen, Eigentümer sind, Betreiber sind und sonst noch andere Instrumente haben. Das ist unmöglich, das alles unter einen Hut zu bringen.
Das sagt der Gesundheitsökonom Heinz Locher im Rendezvous-Gespräch. In Nidwalden hat sich das Parlament heute mit seinem Kantonsspital in Stans beschäftigt und Weichen gestellt für ein Zusammengehen des Spitals mit dem Luzerner Kantonsspital. Das verabschiedete Gesetz wandelt das Nidwaldener Kantonsspital in eine Aktiengesellschaft um und legt gleichzeitig fest, dass der Kanton bis zu 60% der Aktien an das Luzerner Kantonsspital verkaufen kann.
Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. C'est un bistrot tranquille où il m'arrive de boire en compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire.
Le Bistrot, es wird in vielen französischen Chansons besungen, der Ort, wo man sich fürs Apéro trifft, den neuesten Klatsch bespricht, lacht und zusammentrinkt, ein sozialer Treffpunkt. Bloß in vielen französischen Dörfern ist das Bistrot Geschichte, es gibt keines mehr. Und vielerorts gibt es auch keinen Dorfladen mehr. Wenn solche Orte verschwinden, hat das Folgen für das Dorfleben. Sébastien Cherrier tut etwas gegen diese Verarmung. Im Departement Cher, im Zentrum Frankreichs, ist er mit seinem mobilen Bistrobus unterwegs, fährt damit von Dorf zu Dorf. Auslandredaktorin Veronika Meyer hat ihn begleitet.
Étréchy im Departement Cher, im Herzen Frankreichs. Man muss schon sehr genau suchen, um den Ort auf der Landkarte zu finden. 465 Seelen, ein verschlafenes Nest, außer donnerstags. Donnerstags gegen Abend kommt Sébastien Cherrier nach Étréchy und stellt seinen umgebauten Renault Trafic, Baujahr 1991, auf den Dorfplatz. Stellt Tische und Stühle auf, Snacks auf die Tische und Getränke kühl. Von 18 bis 22 Uhr schenkt er hier aus. Manchmal zusammen mit Frau und Tochter. Seit ein paar Monaten schon tourt Sébastien Cherrier durch die Dörfer des Cher. Von Montag bis Samstag, manchmal auch sonntags.
J'ai commencé en plein hiver. Ça a surpris énormément de personnes que je commence en plein hiver parce que c'est à l'extérieur.
Ich habe im Winter, im letzten November, mit meiner Bar auf Rädern begonnen, sagt er. Und viele wunderten sich darüber, weil wir ja draußen sind, im Freien. Aber die Leute kamen von Anfang an. Und es werden immer mehr. Manche fahren dafür sogar 20 Kilometer oder mehr. Cherriers Bar, sein Bartruck, wie er sie nennt, fällt auf. Das Fahrzeug ist komplett verrostet und das mit Absicht. Das Steuerrad ist ein Kettenring, auf dem Armaturenbrett prangt ein Totenschädel. Und Sébastien Cherrier selbst, tätowiert von Kopf bis Fuß, mit langem Bart und Glatze, er ginge auch als Rocker durch. Der 45-jährige Hühne stammt aus der Gegend hier. Einst war er Sozialarbeiter, führte ein Brockenhaus und sah zu, wie sich die Dörfer seiner Kindheit veränderten. Es hat mich betrübt zu sehen, wie all die Dörfer hier sterben, sagt er. Man redet nicht mehr miteinander, niemand geht mehr aus. Ich habe die Dörfer gekannt, als es da noch viele Bistros gab, wo man sich getroffen hat. Das Bistro gehört doch zu Frankreich, zu den Dörfern Frankreichs. Und deshalb kam ich auf die Idee mit der Bar auf Rädern. Der Tresen, wo die Französinnen und Franzosen über einem Kaffee oder einem Glas täglich die Welt neu erfinden, in mehr als zwei Dritteln aller Gemeinden im Land gibt es den mittlerweile nicht mehr, wie eine Studie von 2017 zeigt. Veränderte Lebensgewohnheiten und auch die Arbeitsmobilität haben der einst traditionsreichen Bistrokultur zugesetzt. Viele Menschen arbeiten auswärts, 10, 20, 30 Kilometer weit weg, machen dort ihre Einkäufe, kehren abends zurück und bleiben dann zu Hause. Und in den Dorfzentren herrscht Tristesse, auch in Étréchy. Die letzte Kaffeebar schloss schon vor Jahren, auch gibt es keine Post mehr, keinen Arzt. Der letzte Bäcker wurde pensioniert, einen Nachfolger von der Keinen, erzählt Pierre Sarro, der Bürgermeister von Étréchy.
Il est parti en retraite, il a pas retrouvé d'entrepreneur. Et donc comme il y aura, c'est la difficulté pour les petits commerces.
Auf dem Land haben wir das Problem, dass sich ein Geschäft oder eine Bar finanziell nicht lohnt. Deshalb verschwinden sie nach und nach. Übrig geblieben ist in Étréchy nur die Bibliothek, die gleichzeitig als Postagentur herhalten muss und wo man Brot kaufen kann. Die Öffnungszeiten täglich 3 Stunden vormittags. Umso mehr schätzen die Bewohner Sébastien Cherriers Bartruck. Der Kaffee 1 Euro, 1,30 der Wein, Süßgetränke für 1,50 und 2,50 fürs Bier. Am Tresen wird getrunken und politisiert und über Präsident Emmanuel Macron geschnödet. Jung und alt, Familien mit Kindern. Etwa 20 Leute kommen an diesem Abend zu Coco, wie sie Sébastien Cherrier liebevoll nennen. Gemütlich sei es hier, sagen sie alle. Der Bartruck bringe Leben ins Dorf.
Ça fait vivre un petit peu les villages, il y a rien ici, c'est mort.
C'est convivial.
Und, fügt eine Mutter von 3 Kindern an, man lernt sich endlich kennen in Étréchy. Gerade letzte Woche habe sie an der Bar eine Frau getroffen, die seit 2 Jahren im Dorf lebe und die sie vorher noch nie gesehen habe.
La semaine dernière, je suis venue au Bar Truck et j'ai rencontré une dame qui, ça fait 2 ans qu'elle est sur la commune et je l'avais jamais vue.
Die Bar auf Rädern als sozialer Treffpunkt. Noch rechnet sich die Idee für Sébastien Cherrier nicht. Dennoch ist er überzeugt, dass er damit eine Nische gefunden hat, von der er dereinst leben kann. Und wenn nicht? Selbst wenn ich tagsüber eine andere Arbeit suchen müsste, um zu überleben, sagt er, gebe ich die Bar hier am Abend nicht auf. Sicher nicht.
Je ne lâcherai pas. Ça c'est totalement possible.
Die Reportage von Veronika May. 1:1. Im Norden Syriens wollen sich die Türkei und Russland die militärische Macht aufteilen. Die Waffenruhe wird verlängert. Kann die lokale Bevölkerung nun aufatmen? IKRK-Präsident Peter Maurer bei uns im Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Mittagsschlagzeilen. Dominik Brandt.
Die britische Polizei hat in einem Lastwagencontainer die Leichen von 39 Menschen entdeckt. Der Fahrer des Lastwagens, ein Nordire, ist festgenommen worden. Die Identität der Toten ist unbekannt. Möbel Pfester wird an einen österreichischen Konkurrenten verkauft. Die XXX Lutz-Gruppe übernehme die Pfester-Gruppe, wie die beiden Unternehmen mitteilen. Für die Pfister-Angestellten ändere sich nichts, auch die Markennamen der Pfister-Gruppe blieben gleich. Im Kanton Basel-Stadt sollen die öffentlichen Angestellten eine Elternzeit von insgesamt 24 Wochen erhalten, zusätzlich zum Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen. Das Kantonsparlament hat einen SP-Vorstoß angenommen. Nun muss sich die Kantonsregierung zu den Plänen äußern.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.